Gelobet sei der Name des Herrn. Gelobt sei Gott, der Vater, der uns nach seinem großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Gelobt sei Gott, der Vater, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in den Himmel, in Christus. So könnte ich jetzt gerade weitermachen. Ja? Ihr Lieben, das Wort Gottes, das muss in dir sein. Ja? Das fördert auch dein Gebetsleben und auch deine Autorität. Christus wird gestärkt, wenn du Bibelverse auswendig lernst. Ja, aber das ist jetzt mal so nebenbei. Auch von mir noch herzlich willkommen, alle, die ihr hier seid und vor allen Dingen auch daheim im Livestream. Ein herzliches Grüß Gott. Und es ist Samstag und es ist Gottesdienst. Halleluja. Ja, kein Grillabend, sondern Gottesdienst. Hier wird niemand gegrillt, sondern hier wird frohe Botschaft verkündigt, ihr Lieben. Und nichts anderes habe ich heute Abend mitgebracht. Ich verkündige die frohe Botschaft von Jesus Christus. Ich verkündige Christus den Gekreuzigten. Ich verkündige, dass Jesus Christus der Herr ist. Amen. Wir verkündigen heute Abend den Sieg Gottes. Ja, über Hölle, Toten, Teufel. Halleluja. Jesus Christus ist der Herr, er ist der Erlöser, er ist der Befreier, er ist der gute Hirte, er ist dein bester Freund, ja, er ist der große Menschenbruder, Halleluja. Er ist alles, alles, alles für mich, für dich und deshalb kann auch das Wort sagen, in ihm wohnt alle Gottes Fülle leibhaftig. Amen. Und je länger ich Jesus nachfolge, je mehr wird mir das bewusst, ohne ihn, ihr Lieben, oh je, ich weiß nicht, wo ich da heute wäre, ja, aber okay, wir kommen zum Wort Gottes. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, auch für Kirchenferne, ja, die Jesus noch nicht persönlich kennen als Heiland und deshalb habe ich mich sehr stark mit dem Römerbrief beschäftigt. Ich möchte heute hier diese Botschaft weiterbringen, das Thema, und ich bitte jetzt einfach mal die PowerPoint zu starten. Das Thema heute lautet, kommt das Ding? Ich kann schon mal sagen, Gottes Gerechtigkeit für dich und für mich. Ja, das wird das Thema sein. Gottes Gerechtigkeit für dich und für mich. Und der Untertitel lautet Gottes genialer Drei-Stufen-Plan. Wow, das hört sich ein bisschen geheimnisvoll an. Und eines ist klar, wir haben ja das Wort Gottes als eine Botschaft vernommen, jeder von uns. Ja? Und zwar, es ist eine frohmachende Botschaft. Es ist das Evangelium. Paulus hat das gleich am Anfang gesagt, im Römer Kapitel 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn warum? Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und auch den Griechen. Das heißt, alle Menschen gilt diese Botschaft. Amen. Halleluja. Auch den Muslims. Ja, und deshalb ist sie auch eine frohe Botschaft, denn sie macht frei, frei von Sünde, frei von Schuld, frei vom Tod. Ja, Jesus allein bringt das ewige, das neue Leben, das unzerstörbare Leben. Und hier möchte ich heute eingrätschen und möchte aber zunächst schon mal beginnen. Vor der frohen Botschaft kommt nämlich erstmal eine schlechte Botschaft, ja. Die schlechte Botschaft ist die, dass alle Menschen sündig sind vor Gott. Da ist keiner, der ohne Sünde ist, wenn er ohne Jesus lebt. Das ist mal Fakt, ja. Und das steht auch in Römer 1, 18 drin. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederdrücken oder mit Füßen treten. Ja? Das heißt niederdrücken, was heißt das? Niederdrücken der Wahrheit, was könnte das bedeuten? Das heißt, ihr Lieben, es gibt viele, 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 viele Menschen auf dieser Welt, die kennen die Wahrheit. Die wissen, dass es Jesus gibt. Die wissen um einen Schöpfergott, aber sie leben nicht danach. Ja? Aus welchen Gründen auch immer, sie drücken dadurch diese Wahrheit nieder. Und wenn wir jetzt weiterlesen, sehen wir etwas Erstaunliches. Das Wort Gottes verschweigt nicht, dass die frohe Botschaft von Jesus Christus viele, viele Millionen Menschen gar nicht gehört haben. Die haben keine Chance gehabt, ja, die Botschaft zu hören, denn entweder sie lebten irgendwo auf der ganzen Welt zerstreut in irgendwelchen Jahrhunderten und Jahrtausenden und sie haben nie diese Botschaft gehört. Was ist eigentlich mit diesen? Ja, auch die Menschen haben die Chance und hatten die Chance, diesen wunderbaren Gott, den wir verkündigen, Jesus Christus, Gottes Sohn, diese frohe Botschaft, sie haben trotzdem die Möglichkeit gehabt, ihn zu erkennen. Und manche wissen das vielleicht schon, weiß es jemand? Durch die Schöpfung, ganz genau, ja. Das steht in Römer 1,19, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Ja? Und in Vers 20 steht, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man sie wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Niemand kann sagen, ich kenne diesen Gott nicht. Denn jeder, wenn er rausschaut morgens aus dem Fenster, er sieht diese wunderbare Schöpfung. Ja, Gott hat alles erschaffen, das Sichtbare, das Unsichtbare. Ja, es sei in Drohne gewaltet, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Ja, ich habe letztens mal in YouTube ein Video angeschaut über die Gestirne, also über das Universum. Ihr Lieben, wir sind eine Galaxie von Billionen von Galaxien. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie groß das Universum ist. Es ist unfassbar groß. Und wie klein ist der Mensch? Ja? Aber all das hat Gott erschaffen. Ja? Wunderbar erschaffen. Sehr gut gemacht. Amen. Ja? Er hat auch den Menschen gemacht. Ja? Halleluja. Als sein Ebenbild. Halleluja. Und deshalb können wir sagen, jeder Mensch, absolut jeder Mensch, weiß um drei außerbiblische Quellen, die auf einen Gott hinweisen. Ja, es gibt, die haben drei Möglichkeiten, die sie aber meistens nicht ausleben. Meistens. Ich möchte jetzt die nächste Folie. So, hier sehen wir, es sind diese drei außerbiblischen Quellen, wo man Gott wahrnehmen kann. Das ist einmal, habe ich gesagt, jetzt die Schöpfung, ja, das habe ich vorgelesen. Dann das Ewigkeitsdenken in Prediger 3, Vers 11 steht, er hat alles, also Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Ja? Denkt mal an die Indianer, ich habe ja früher diese Indianerfilme da gern angeschaut, Winnetou, ne? Ja? Da ging das Kino gerade so richtig los und da waren wir voll dabei. Und da hat man gesehen, ja, die haben ihre Toten beerdigt und da hat man immer wieder gehört von den ewigen Jagdgründen. Ja. Und also auch die Naturvölker wissen genau, sie haben ein Ewigkeitsdenken in ihrem Herzen, ob sie jetzt an Gott glauben oder nicht. Ja. Das ist das zweite. Ja, die zweite Quelle, die dritte Quelle, das ist das Gewissen. Ja, wir lesen das in Römer Kapitel 2, 14, 15. Denn wenn Heiden, ja, die das Gesetz Gottes also nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst gesetzt. Sie beweisen damit, dass das Gesetzeswerk in ihr Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen bezeugt es ihnen, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Ja? Tatsächlich, es gibt, ich habe es mal nachgeforscht, es gibt ein Volk irgendwo auf einer Insel, ja, das ist lange nicht erreichbar, diese Ureinwohner, die hatten auch ihre eigene Sprache und wisst ihr, die lebten in einer vollkommenen Harmonie mit der Schöpfung. Ja? Vollkommene Harmonie. Und sie haben einen Gott der Schöpfung angebetet. Und übrigens, sie haben in ihrer Sprache das Wort Mord nicht drin. Sie haben das Leben so sehr geachtet, ihr Lieben, wisst ihr? Ja? Wir sehen also, dass auch das Gewissen, das ja einander auch anklagt oder rechtfertigt einen, dass auch das eine Richtschnur ist. Ja? Eine außerbiblische Quelle, dass es einen Gott gibt. Paulus hat das dann weiter ausgeführt. Er hat drei Menschengruppen dann aufgezeigt, die es gibt auf dieser Welt. Zum einen gibt es also Menschen, die das Wissen haben, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Die erkennen das an, ja. Sie beten aber nicht den Schöpfer an, sondern die Schöpfung. Ja? Das heißt, sie verehren Menschen, sie verehren Tiere, sie verehren Dinge, Götzen oder Idole. Ja? Und es gibt auch sehr viele moderne Götzen und Idole. Ja? Ich habe erst jetzt wieder gelesen, eine Influencerin, 17 Jahre alt, mit was weiß ich, zigtausend Followern, ja? Von jetzt auf morgen tot. Ja, und diese Follower, das stürzt die natürlich in eine Krise hinein. Ja? Ja? Menschenverehrung, das ist heute wieder ganz, ganz groß in den Medien drin. Ich möchte aber jetzt näher darauf eingehen. Es gibt noch eine Gruppe, und das, ihr Lieben, ja, da habe ich früher auch dazu gehört. Ja? Das sind die Besserwisser. Kennst du einen Besserwisser in deiner Umgebung? Also ich kenne da schon einige. Das sind die Moralapostel. Die können dir genau sagen, was gut und was schlecht ist, was gerecht und ungerecht ist. Ja? Aber trotzdem lehnen sie die Botschaft, die biblische Botschaft von Jesus Christus ab. Denn sie tun nämlich genau das, was sie verurteilen. Versteht ihr? Ja? Sie murren, ja, gegen alles, was schlecht ist. Ja, aber sie tun eigentlich im Prinzip genau das Gleiche. Ja, der Regierung gesagt, die sind korrupte Leute, da ist Bestechung da und da wird Gelder verschwendet, da wird mein Steuergeld verschwendet und was macht er selber? Er, wollte ich gerade sagen, bescheißt, aber er macht seine Steuererklärung nicht richtig, ja? Versteht ihr? Das ist genau das Gleiche. Er betrügt den Staat. Wenn du deine Steuererklärung nicht richtig machst, dann betrügst, also bewusst nicht richtig ausfüllst, ja, dann betrügst du den Staat. Das sind keine Kavaliersdelikte vor dem Herrn. Ja? Okay, ich möchte nicht mehr darauf eingehen. Paulus hat noch eine dritte Gruppe genannt. Er ist ja ein Jude, er war ja ein Pharisäer unter Pharisäern, also ein Gesetzesgelehrter. Ja? Und er kann sich sehr gut aus dem Gesetz. Ja? Aber er hat erkannt, und auch Jesus hat übrigens des Öfteren in den Evangelien diese religiöse Oberschicht angeprangert, diese religiöse Oberschicht, die ja alles gemacht hat. Ja, die haben den Zehnten von Minze und von Kümmel gegeben, ja, aber ihren Nächsten, den haben sie vernachlässigt. Versteht ihr? Nächstenliebe haben sie vernachlässigt. Ja? Also das sind die Heuchler, das sind die religiösen Menschen. Ja? Ich sag mal, die gehen in die Kirche sonntags und montags fluchen sie die Leute. Versteht ihr, was ich meine? Auch das, ihr Lieben, das ist nicht so, wie die Bibel sagt, dass das okay ist vor dem Herrn. Ja? Und jetzt kommen wir zur nächsten Folie. Deshalb, ihr Lieben, Und das ist jetzt etwas ganz Wichtiges. Deshalb hat Gott sie in den Begierden ihres Herzens dahingegeben. Ja? Ich habe mich lange gefragt, wenn der Paulus hier schreibt von dem Zorngericht Gottes, ja? Was ist das eigentlich? Sie sind unter dem Zorn Gottes. Was ist das? Was ist das Gottesgericht? Was ist das Gericht Gottes über diese gottlosen Menschen? Genau das. Er überlässt sie ihren Begierden. Das ist das Gericht Gottes über alle gottlosen Menschen. Versteht ihr? Und was für Auswirkungen das hat, hat eben Paulus geschrieben, Römer 1, 24, darum hat Gott sie in den Begierden ihres Herzens dahingegeben, in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehrten. Und jetzt wird es ziemlich prickelnd. Ja, und die Toleranz von heute, die schreit jetzt natürlich auf, aber ich kann nur eines sagen, das steht im Wort Gottes drin, was jetzt kommt. Und wenn jemand hier das mich verklagen will, sage ich, halt, stopp, mein Lieber, das steht im Wort drin. Dann musst du das Wort Gottes verklagen und nicht mich. Denn dann sagt nämlich Paulus in Römer 1, 26, 27, darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen, ihr Lieben. Das ist das Gericht Gottes an Menschen, die ohne Gott leben wollen oder meinen, sie sind selber Gott. Ja? Und Römer 1, 28, und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrtem Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Ihr Lieben, jeder, somit ist auch wirklich jeder Mensch, ob er jetzt nett ist oder nicht nett ist, ja, egal wie er lebt, es kann ein gütiger Mensch sein. Ich habe gütige Menschen getroffen in meinem Leben, die aber ohne Gott gelebt haben. Gibt es alles. Die spenden, die sind freundlich, die sind nett, alles. Aber sie sind trotzdem sündig vor Gott. Sie sind schuldig vor Gott, dem Herrn. Warum? Weil sie dieser Gerechtigkeit Gottes nicht Genüge getan. Sie sind nicht auf dieses Angebot Gottes eingegangen. Es geht um Gottes Gerechtigkeit. Und Gott offenbart seine Gerechtigkeit uns, den seinen Menschen, die er geschaffen hat. Amen. Das ist Gottes Liebesangebot. Seine Gerechtigkeit soll unsere Gerechtigkeit werden. Das ist die frohe Botschaft. Amen. Okay, gehen wir weiter. Ich habe jetzt eine ganz wichtige Folie. Und zwar komme ich jetzt zu diesem Rettungsplan Gottes und ich habe ihn genannt Gottes genialer Drei-Stufen-Plan. Das wollen wir jetzt kurz betrachten. Einmal die Stufe 1, Rechtfertigung der Sünden. Stufe 2, die Rechtfertigung des Lebens. Und Stufe 3, die Rechtfertigung des Heiligen Geistes. Kommen wir zu dieser ersten Stufe, Rechtfertigung der Sünden. Kannst du gleich nächste Folie auflegen. Die Gerechtigkeit Gottes ist offenbart worden durch den Glauben an Jesus für alle, ja, die glauben. Und ihr Lieben, nur durch den Glauben und nicht durch Werke werden wir gerecht vor Gott. Höre ich ein Amen? Lieber Bruder, liebe Schwester, der Glaube ist dein kostbarster Schatz. Nur durch den Glauben, ja, nur durch den Glauben an Jesus empfängst du die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Ganz wichtig, halt diesen Glauben fest, egal wenn alles wirklich davon schwimmt in deinem Leben, ja? Bitte halt am Glauben fest, mach's wie der Hiob, wenn es auch schwerfällt. Ja? Genau. Nur durch den Glauben, nicht durch Werke. Und der, Paulus gibt hier ein Beispiel, Abraham. Wer kennt der Abraham? Na, aus dem Wort Gottes kennen wir alle. Was ist Abraham für die neutestamentliche Gemeinde? Vater des Glaubens. Ja? Ja? Wir sind durch Christus in diesen Segen hineingekommen, diesen abrahamitischen Segen hineingekommen. Ja? Halleluja. Wir sind Abrahams Kinder, oder? Halleluja. Genau, und dieser Abraham, er glaubte, hört genau hin, er glaubte an diesen Gott, bevor das Gesetz da war. Das ist ja das große Problem des jüdischen Volkes. Und das Volk der Juden ist ja das auserwählte Volk Gottes. Ja? Geliebt, innigst geliebt von ihrem Schöpfergott, von ihrem Vater. Ja? Aber, und sie sind Eiferer des Gesetzes. Ja? Aber es fehlt ihnen etwas, der Glaube. Ja? Ich darf jetzt näher darauf eingehen. Genau, wir gehen weiter. Also Abraham glaubte, bevor das Gesetz war. Wir lesen in Römer 3, 21 bis 24 dazu was. Paulus sagt, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt, durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Wow, was für eine zentrale Aussage, ihr Lieben. Ja? Durch Jesus allein werden wir gerecht. Nicht, weil du so schön aussiehst, ja, nicht, weil du reich bist, also nicht, weil du so viel spendest, ja, oder weil du immer nett bist zu den Leuten. Nein, nur durch den Glauben. Amen. Es ist mir so wichtig, dass wir das alle intus haben. Ja. Römer 5, Kapitel 5, 8 bis 10. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja? Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Halleluja. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Halleluja. Du und ich, wir sind versöhnt mit Gott, dem Vater. Amen. Durch wen? Durch Jesus. Halleluja. Genau. Und deshalb kann auch Paulus später sagen in Römer 8, 1, also, was also? Es gibt also keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Kannst du das sagen? Klagt dich jemand an noch? Hast du heute Abend so eine kleine Sünde gemacht? Hast du gelogen oder hast deinen Ehepartner angeschrien? Ich weiß nicht. Bist du immer noch die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus? Verstehst du? Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und wir kommen gleich darauf, warum das so ist. Keine Verdammnis mehr. Niemand klagt dich mehr an, wenn du in Christus bist. Niemand darf dich verklagen. Amen. Nichts und niemand mehr, denn Christus wohnt in dir. Halleluja. Und das nennt die Bibel Rechtfertigung der Sünden. Ja? Denn Gott hat deine Sünde vollständig getilgt. Vollständig. Sein Opfer, das Opfer Jesu am Kreuz, war einmalig, vollständig, für immer. Ja? Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt sogar, Jesus ist unsere Heiligung durch die Hingabe seines Leibes, ja, am Kreuz. Sind wir ein für alle Mal geheiligt. Ein für alle Mal. Für immer. Ihr Lieben, wir sind gerechtfertigt. Ihr Lieben, wie groß offenbart sich doch die Gnade Gottes in der Rechtfertigung sündiger Menschen, stimmt's? Ja? Und wie gering sind doch die Voraussetzungen von unserer Seite, diese Rechtfertigung zu erlangen. Es ist was nur? Was brauchen wir nur? Glauben. Das ist alles. Aber was hat Jesus für uns getan? Alles. Er hat sich selbst für uns hingegeben. Es hat ihn alles gekostet. Ihr Lieben, was für ein Opfer. Ja? Und wie vollkommen eben ist dieses Erlösungswerk Jesu am Kreuz, das diese Rechtfertigung möglich gemacht hat. Halleluja. Wir kommen zur nächsten Stufe. Die Rechtfertigung des Lebens. Halleluja. Römer Kapitel 5, 1 bis 2. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Ist doch wunderbar, oder? Und durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wichtig, du und ich, wir sind gerecht geworden. Durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott. Halleluja. Kein Zorn Gottes mehr über deinem Leben. Kein Gericht Gottes mehr über deinem Leben. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Amen. Wow, das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Ihr Lieben, das ist doch, also ich finde, das ist eine Offenbarung Gottes. Ja? Die hat nicht nur Auswirkungen auf dieses Leben, sondern in die Ewigkeit hinein. Ja? Gerecht gemacht durch Jesus Christus sind wir in eine ganz neue Stellung hineingekommen. Amen. Ja? Wunderbar. Komm gleich drauf. Was wir aber festgestellt haben, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als ich mich bekehrt habe, das war mein bester Tag. Deiner auch? Wisst ihr, da ist mir das so gegangen, ich habe auf einmal einige Dinge, die an mir geklebt sind, ja, sündhafte Dinge, die waren einfach weg. Aber andere Dinge waren noch da. Ja, ich weiß, wie es dir gegangen ist, aber bei mir war das so. Aber wie gesagt, die meisten stellen also schnell fest nach der Bekehrung, dass wir uns durch unser Reden und Handeln wieder mit Sünde beschmutzt haben. Und an was liegt das? Es gibt mehrere Gründe. Ich möchte jetzt mal einen Grund nennen. Es liegt nämlich an unserer Ahnentafel. Ja? Okay, wer hat einen Vater oder eine Mutter gehabt? Bestimmt, ne? Hat jeder gehabt, ja? Wir stammen ja alle von leiblichen Eltern ab. Amen. Und diese Eltern stammen wieder von deinen Ureltern ab, ja? Und die wiederum von deinen Ur-Ureltern und so weiter und so weiter. Und irgendwann landen wir bei Adam und Eva. Denn Adam und Eva war das erste Menschenpaar. Von diesem Menschenpaar stammen wir alle ab. Amen. Ja, genau. Und was haben Adam und Eva getan? Wir wissen es alle, sie sündigten Ja, der Sündenfall im Garten Eden, sie wurden von Gott getrennt. Und das, ihr Lieben, das kam zustande, weil sie gegen Gott rebelliert haben. Sie wollten getrennt von diesem Gott selber entscheiden, was gut und was böse ist. Ja? Ja, und diese Trennung von ihrem Schöpfer Gott, das war ihr Tod. Amen. Ja? Der geistliche Tod, getrennt von ihrem Gott. Und deshalb, ihr Lieben, weil wir ja alle von Adam und Eva abstammen, ja, herrscht der Tod von damals bis heute in der Menschheit. Ja? Römer Kapitel 5, Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen, also durch den Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. So sagt das Wort Gottes. Nicht ich. Ja? So sagt das Wort Gottes. Okay, jetzt wirst du vielleicht sagen, lieber Uli, das ist alles schön recht. Wenn jetzt ich aber diese Ahnentafel habe und ich kann ja nichts dafür, ja? dann bin ich tot in der Sünde, okay. Ich kann nichts dran ändern, also was heißt das für mich? Game over, ne? Würden die Jungen sagen. Game over, lass uns essen und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot. Ja? Würde man jetzt sagen, oder der andere sagt, okay, was soll's, Ende Gelände, für mich gibt es keine Rettung. Eigentlich nicht, ja? Denn ich müsste ja körperlich sterben, ja, und wieder neu geboren werden, dann wäre ich von dieser Todeslinie, dann wäre die gebrochen, stimmt's? Ich müsste sterben und als neue Schöpfung geboren werden, okay? Dann wäre diese Todeslinie durchbrochen. Und ihr Lieben, genau das hat Jesus für dich und für mich getan. Halleluja. Jesus ist an deiner und meiner Stelle gestorben. Jesus hat dein Tod gestorben am Kreuz. Ja? Er starb nicht nur für unsere Schuld, er starb auch unseren leiblichen Tod. Das muss, ja, vor 2000 Jahren ist das schon gesehen. Das ist geschehen. Das ist vorausgnade, ihr Lieben. Ja? Aber das hat Auswirkungen bis in die Ewigkeit hinein. Jesus ist unseren Tod gestorben. Ja? Er hat das Todesurteil auf sich genommen. Und somit hast du durch den Glauben an Jesus die Gerechtigkeit vor Gott erlangt. Ja? Und du bist nicht mehr unter dieser Abstammung, ja, deiner Eltern, dieser Todeslinie, sondern du bist jetzt in der Abstammungslinie von Jesus. Amen. Denn es steht geschrieben, 1. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt. Ja? Und Römer 5, 18, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, also durch Adam, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen, also Jesus, für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Halleluja. Ihr Lieben, wir, du und ich, wir haben neues Leben empfangen. Ja? Weil wir eine neue Abstammung haben. Amen. Wir stammen von Jesus ab. Amen. Ja? Wir sind im Sternzeichen des Lammes geboren. Halleluja. Nicht mehr unter dem Sternzeichen deines Geburtstages. Amen. Halleluja. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Jesus starb an unserer Stelle, unseren Tod, hat damit diese Todeslinie ein für alle Mal durchbrochen. Ihr Lieben, was heißt das? In unserem alten Leben waren wir Sünder vor Gott. Wir mussten sterben. Jetzt aber sind wir lebendige und gerechtfertigte Personen vor Gott in Christus Jesus. Du stehst vor Gott, als hättest du nie gesündigt. Warum? Weil Jesus in dir wohnt. Und dieser Jesus in dir, der kann nicht sündigen. Bei deiner Bekehrung ist etwas Entscheidendes geschehen, ihr Lieben. Du hast Jesus in dein Leben eingeladen. Ja? Hast um Vergebung gebetet und hast ihn eingeladen. In dem Moment kam der Geist Gottes in dir hinein. In dein Herz hinein, in deinen Geist hinein. Und dein menschlicher Geist und der Geist Gottes sind eins geworden. Und das ist der neue Mensch, geschaffen in Christus Jesus in dir. Und der kann nicht mehr sündigen. Dein innerer Mensch kann nicht mehr sündigen. Die Schrift bestätigt uns das, und das haben wir ja auch alle in unserer Taufe bildhaft oder symbolisch haben wir das ja vollzogen. Ja? Das steht in Römer 6, 3 bis 4, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Amen. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ihr Lieben, deshalb ist es auch so wichtig, dass diese Taufe vollzogen wird. Denn damit zeigst du klar und deutlich der unsichtbaren und sichtbaren Welt, ja, du bist mit Christus beerdigt, du bist ersäuft in diesem Wasser, ja, ist dein alter Mensch ersäuft worden, ja? Und herauskommt der neue Mensch, geschaffen in Christus Jesus. Alles natürlich bildlich, ja, bildlich und symbolisch gemeint, denn das, was das bildet genau nämlich das ab, was Jesus am Kreuz getan hat. Amen. Deshalb ist diese Taufe so wichtig. Du legst ein Bekenntnis ab vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt, dass du zu Christus gehörst. Amen. Wir haben ja bald Taufe, Halleluja. Da freuen wir uns schon drauf. Gut. Ihr Lieben, so genial ist Gottes Erlösungsplan. Paulus hat diese Rechtfertigung des Lebens in Römer 8, Vers 2 zusammengefasst. Da sagt er, das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich denke, das können wir jetzt mal proklamieren, oder? Ja? Ja? Ich sage es vor und ihr sprecht nach. Nee, machen wir es gemeinsam. Okay. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist Fakt. Das ist Wahrheit. Das ist ewig gültige Wahrheit. Amen. Wow. Bist du ermutigt? Nächste Folie. Und weil es gerade so schön war mit der Proklamation, machen wir das gleich nochmal. Nee? Ja, genau. Ja, auch das ist eine ganz wichtige Aussage. Ja? Proklamieren wir es zusammen mal, ja? Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Amen. So sei es. Halleluja. Die dritte Stufe, Rechtfertigung des Heiligen Geistes. Was meine ich da damit? Was meint Paulus da damit? Okay, nachdem wir also durch den Glauben gerechtfertigt sind, und durch seinen stellvertretenden Tod ein neuer Mensch geschaffen in Christus Jesus geworden sind, stellen wir aber fest, dass wir trotzdem gelegentlich noch sündigen. Stimmt das? Frage ich doch etwas Neues? Nee. Okay. Bin ich doch nicht ganz allein. Obwohl Jetzt kommt es aber. Obwohl doch dein Herz völlig rein ist vor Gott. Ja, dein innerer Mensch kann nicht mehr sündigen. Jetzt müsst ihr, bitte hört jetzt genau hin. Ja, dein innerer Mensch, Jesus, der kann nicht mehr sündigen. Und trotzdem sündigst du gelegentlich noch. Ja? Ich möchte es gleich sagen, warum das so ist. Und deshalb, ihr Lieben, müssen wir auch diese Kapitel im Römer 7 und 8 mal sorgfältig betrachten. Und ich denke mal, das sollte auch mehr gelehrt werden. Vor allen Dingen den Frischbekehrten sollte diese zwei Kapitel nahegebracht werden. Ja? Ich sage euch gleich, warum. Denn in Römer 7 zeigt Paulus auf, wer du wirklich bist und wer du nicht bist. Ja? Durch Jesus hast du eine neue Identität erhalten. Amen? Okay. Du bist eine neue Schöpfung. Gut. Halleluja. Und der neue Mensch in dir will den Willen Gottes tun und deshalb hast du das Böse. Amen. Ihr Lieben, ich habe viele Predigten gehört in meinem Leben. Vorwiegend hier im Missionswerk. Ich habe viele Predigten von unserem Pastor Edmund gehört. Aber eine, die ich mir immer gemerkt habe, wo ich so viel gelernt habe, als er predigte über diese Aussage, hasse das Böse. Das war für mich ein Meilenstein. Diese Predigt, hasse das Böse. In jeglicher Gestalt. Genau das ist es nämlich, was der neue Mensch in mir, ja, dein neuer Mensch in dir, der hasst die Sünde, er hasst alles Böse. Lerne es, das Böse zu hassen, in jeglicher Gestalt. Amen. Halleluja. Und das beweist, dass dein inneres Wesen völlig anders ist als zuvor gewesen. Verstehst du? Du hast keine Sünde mehr in deiner neuen Identität. 0,0. Halleluja. Ihr Lieben, es ist auch nicht so, dass du jetzt eine gespaltene Persönlichkeit hast, wie viele meinen. Ja? Nein, es gibt nur eine neue Identität, die du hast. Christus Jesus in dir. Amen. Du bist in Christus perfekt und es ist sein Leben in dir. Amen. Nur, jetzt kommt das große Aber, ja, nur dein Körper ist noch nicht erneuert. Amen. Das kommt noch. Der Herrlichkeitsleib kommt erst bei der Entrückung oder wenn wir im Himmel sind, ja. Ja, er ist noch nicht erneuert und neigt deshalb noch zur Sünde. Das ist so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das kann ich bezeugen. Ja? Wenn du dich also sündigen siehst, hör genau hin, dann könntest du fälschlicherweise denken, dass die Sünde das ist, was dich ausmacht. Ja? Aber das bist nicht du. Weil du die Sünde hasst und verdammst, hasse das Böse. Amen. Römer 7,17. So tue ich das nicht mehr selbst, sagt Paulus, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Was heißt das, ihr Lieben? Ich bin perfekt. Amen. Du bist perfekt, in Christus. Amen. Okay? Ich habe aber die Verantwortung, du und ich, wenn ich Sünde über meinen Körper zulasse. Ja? Aber wenn ich Sünde zulasse, ist das nicht wirklich ich, der das tut, sondern die Sünde in mir, in meinem Leib. Okay? Und dieses dein neues Ich, deine neue Identität in Christus, dein neuer Mensch, deine neue Schöpfung, ja, ja, und diese Sünde in deinem Leib, die kämpfen gegeneinander. Ja? Früher gab es mal eine tolle Sendung, so eine Show, die hat geheißen, Kuhlenkampf EWG. Wer weiß es noch, was es heißt? Einer wird, ja. Ja? Wer wird gewinnen? Das ist jetzt die Gretchenfrage, also nicht die Greta-Frage, also es ist die Gretchenfrage. Wer wird gewinnen? Römer Kapitel 8, Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, Amen, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Was heißt das? Weil wir Gottes Geist in uns haben, haben wir die Garantie des Lebens. Amen. Amen. Gott wäre ja ungerecht, ihr Lieben, wenn er uns sterben lassen würde, weil wir ja den Geist des Lebens in uns haben. Oder? Durch den wir auch rufen. Lauter Bibelkenner hier. Ja? Ihr Lieben, und deshalb hat uns Gott ein geniales Immunsystem gegeben. Ein geniales, also wirklich, der hat so viel Kreativität. Ja? Wir sind, ihr Lieben, wir sind ja nicht verwaiste Kinder hier auf Erden, oder? Amen, warum nicht? Ja, Jesus hat gesagt, ich will den Vater bitten und er wird euch den Tröster geben, ja, der in euch wohnen wird. Wir, steht ausdrücklich drin, wir werden in euch Wohnung nehmen. Ja, ja, wir haben den Geist Gottes als Angeld auf die zukünftige Herrlichkeit. Amen. Ja, als ein Vorwegerbe, möchte ich mal sagen. Amen. Halleluja. Genau. Und das Geniale ist, ihr Lieben, dass du nicht mehr selber kämpfen musst, um diesen Kampf zu gewinnen, ja, die Sünde und deine neue Identität. Du musst es nicht selber. Ich sage dir eins, lieber Schwester, Bruder, wenn du selber versuchst, die Sünde zu besiegen, du wirst immer verlieren. Du wirst verlieren. Aber wir haben doch jemand in uns. Es ist der Geist Gottes, ihr Lieben. Nächste Folie. Es ist nämlich der Geist Gottes, der für dich kämpft und die Sünde in dir tötet. Hast du das gewusst? Hast du das gewusst? Römer 8, 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Es ist dem Geist Gottes in dir sein Job, diese Sünden abzutöten, dieses sündhafte Verhalten, was noch da ist. Nicht du. Wenn es du machst aus eigener Kraft, keine Chance. Es ist der Geist Gottes in dir. Halleluja. Und es geschieht dann, lieber Bruder, Schwester, wenn du dem Heiligen Geist viel, viel, viel Raum gibst in deinem Leben. Das ist natürlich die Bedingung. Ja? Nicht umsonst, sagt Paulus, seid brennend. Brennend im Geist. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Taten des Fleisches nicht mehr erfüllen. Wandle im Geist. Amen. Deshalb, liebe Schwester, Bruder, achte darauf, dass du alle Sünde bekennst und alles wegräumst, was den Heiligen Geist abhalten kann, dein Denken, deine Gefühle und dein Handeln zu beeinflussen. Amen. Nächste Folie. Fassen wir nochmal zusammen. Gott hat wirklich alles für uns getan, ihr Lieben. Stufe 1, Rechtfertigung der Sünden. Er hat deine vergangenen Sünden völlig bereinigt. Höre ich ein Amen? Stufe 2, Rechtfertigung des Lebens. Er hat dir eine neue Identität gegeben. Christus Jesus in mir, ja? Die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Halleluja. Dritte Stufe, Rechtfertigung des Heiligen Geistes. Gott will dir auch in deinem Alltag helfen, damit du das beste und erfüllteste Leben hast, das ihn jede Minute verherrlichen und dich an andere segnen wird. Halleluja. das ist möglich. Das ist möglich. Ne, ich sag's mal mit ganz einfachen Worten. Wie kommt es zustande, dass der Geist Gottes, wie kannst du dem Geist Gottes diesen Raum geben? Ganz einfach. Ganz einfach. Füttere die Taube und lass den Raben sterben. Ganz einfach. Lebe im Geist. Und was heißt es, ihr Lieben? Tagtäglich die Verbindung mit deinem Heiland. Im Gebet, morgens, mittags, abends, immer. Jesus hat gesagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Amen. Ihr Lieben, diese ständige Verbindung mit Jesus, das ist so wichtig, das ist unser tägliches Brot, ist das Wort Gottes, ihr Lieben. Ja, der Psalmist sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ihr Lieben, das musst du aber auch umsetzen, nicht nur auswendig lernen. Amen. Das heißt, du bewegst dich jeden Tag im Wort Gottes und nicht in der Tageszeitung oder im Internet. Ja, das ist unser tägliches Brot. Und ich habe immer den inneren Schmerz, dass viele Geschwister wirklich in dem Bereich einen Hungerbauch haben, weil sie einfach dieses Wort Gottes nicht essen. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, der wird nimmermehr hungern. Ich bin der wahre Trank. Wer von mir trinkt, wird nimmermehr dürsten. Und Jesus ist das lebendig gewordene Wort Gottes. Lies das Wort Gottes jeden Tag. Amen. Halleluja. Und bete deinen Gott an. Lobe ihn, ehre ihn. Lobpreis und Anbetung, ihr Lieben, das war heute Abend so schön für mich. Es war die schönste Zeit heute Abend. Dieser Lobpreis, zusammen mit Geschwistern den Herrn zu loben. Da geht alles um dich rum, zerfließt alle Sorgen, Laschen, Probleme, was weiß ich. Ja? Im Lobpreis begegnen wir unserem Gott. Amen. So, jetzt möchte ich die ganze Predigt noch einmal komprimieren in vier Wörter. Lass los, lass Gott. Ja, das wollte ich eigentlich heute Abend sagen. Okay, ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte einen Aufruf machen. Ja, okay. Wir machen jetzt einen Aufruf. Liebe Zuhörer hier im Raum, aber auch vor allen Dingen daheim in den Wohnzimmern, wo ihr den Livestream jetzt gerade anschaut, die Predigt. Wenn du diese Worte gehört hast, es sind nicht meine Worte, ja, es sind göttliche Worte. Ja, wenn du diese Worte gehört hast und du hast erkannt, du bist noch unter dem Zorn Gottes, ja, denn du hast diesen Glauben noch nicht an Jesus. Wenn du das erkannt hast, dass diese biblischen Wahrheiten, dass dein Herz überführt worden ist von Schuld und Sünde, wenn das jetzt dein Zustand ist, wenn du merkst, du bist verloren ohne Jesus, ich brauche diesen Jesus, sonst bin ich tot in meinen Sünden. Wenn du das wirklich in deinem Herzen heute Abend spürst, dann ist es eine wunderbare Möglichkeit, heute Abend dein Leben zu bereinigen. Vom Tod zum Leben hindurchdringen. Jesus hat einmal gesagt, und du hast ja dieses Wort heute Abend gehört, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, ja, und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das sind göttliche Worte, Worte Jesu. Und wenn es dein innerstes Verlangen ist heute Abend, dein Leben vor Gott zu bereinigen, dann sprich mit mir heute Abend dieses einfache Gebet. Ich möchte, ja, es steht schon an der Leinwand, ich möchte, dass wir, darf ich das sagen, dass wir alle aufstehen? Ja? Liebe Geschwister, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer auch daheim. Wenn jetzt dein innerer Zustand so ist, dass du wirklich spürst, du bist verloren, du bist unter dem Zorn Gottes noch, dann und du bist bereit, dein Leben zu bereinigen vor Gott. Du möchtest diese Gerechtigkeit Gottes auch haben. Dann sprich mir bitte dieses Gebet nach. Und wir machen das so, ich spreche es vor, Satz für Satz. Und ihr sprecht danach auch zu eurer eigenen Erbauung. Wer schon Jesus kennt, trotzdem können wir das gern alles nochmal sprechen als Proklamation. Ja? Und für die, die noch wanken sind, auch als Glaubensfestigung. Ich bete jetzt und fange an. Jesus Christus, auferstandener Sohn Gottes. Auferstandener Sohn Gottes. Ich bekenne vor dir die Sünden meines Lebens. Und bitte dich, vergib mir all meine Schuld. Komm du jetzt in mein Leben. Ich will dein Eigentum sein und bleiben. Ich danke dir, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin und ewiges Leben habe. Amen.